Ja, also in dem Sinn ein ganz kurzer Überblick über kryptografische Techniken. Ohne ins technische Detail zu gehen, das Buch, das wirklich wichtige Buch dazu, ist wahrscheinlich so eins der Standardbücher in dem Bereich, ist von Bruce Schneier, das ich da angegeben habe. Dem findet man alles, was ich hier erzähle und noch viel mehr. Aber es gibt natürlich auch eine Reihe von anderen Einführungen dazu, das will ich gar nicht bestreiten. Ganz kurz, was ist Kryptographie? Und dann eben diese beiden Bereiche, asymmetrische Verschlüsselung und asymmetrische Verschlüsselung, was ist das? Dann, was sind digitale Unterschriften, digitale Signaturen? Und ganz am Schluss, wie versucht man den Schlüssel sozusagen zu verwalten? Das sind alles Themen, die nicht direkt digitale Medien und Multimedia betreffen, die aber natürlich speziell dann, wenn man jetzt über Rechtemanagement redet, an vielen Stellen benutzt werden. Das haben wir jetzt vorher immer wieder gesehen. Da gibt es ein Geheimnis, da wird irgendwas verschlüsselt und so weiter. Ansonsten ist es auch generell für zum Beispiel E-Commerce und viele andere Anwendungen, die viel mit Multimedia zu tun haben, denke ich, ganz wichtiges Hintergrundwissen. Ja, zunächst mal, was ist der Zweck überhaupt von Kryptographie? Also Kryptographie heißt im Prinzip, was so hinzuschreiben, dass es in Geheimschrift ist, dass es also nicht zu lesen ist von denjenigen, die das nicht lesen sollen. Das heißt, ich will den Inhalt der Kommunikation zwischen zwei Parteien schützen, und zwar gibt es da die verschiedensten Angriffe, die wir uns auch noch anschauen werden, die jemand machen kann gegen diese Kommunikation. Das Einfachste ist natürlich mitzuhören, was die beiden denn tun. Aber ein anderer Angriff wäre zum Beispiel, sich auszugeben als einer der beiden und so zu tun, als wäre man der. Eine zweite Sache ist, dass wir die Vertraulichkeit und vor allem die Integrität von der Nachricht sicherstellen wollen. Das heißt, dass eine Nachricht, die ich bekomme, wirklich die Nachricht ist, die vom Sender gesendet wurde und nicht irgendwo unterwegs modifiziert wurde. Also man kann sich das im Prinzip so ähnlich vorstellen, wie wenn ich einen Umschlag nehme, dort einen Brief rein tue, den zuklebe und irgendwie ein Siegel drauf mache, dann soll sozusagen keiner mehr das modifizieren können, außer der das Siegel eben wieder aufbricht. Und dann ist erkennbar, dass das Siegel aufgebrochen ist. Eine zweite Sache ist, die Identität festzustellen. Authentication, Authentifizierung sagt man auf Deutsch meistens. Also im Prinzip, wenn Sie in der realen Welt sind, dann gibt es da verschiedene Stufen. Normalerweise wird man ganz schlicht mit einer Unterschrift, handgeschriebenen Unterschrift arbeiten. Aber es gibt auch andere Techniken, wo man einen Ausweis herzeigen muss zum Beispiel und das Bild mit benutzt wird. Also diese Art von Test sozusagen, ob der Kommunikationspartner der ist, mit dem er meint, es zu tun zu haben. Und da gibt es auch eine andere Variante, nämlich die Non-Repudiation oder Zurechenbarkeit. Nicht nur, dass jemand, der aktiv was tut, dass ich den identifizieren kann, sondern es kann auch der andere Fall sein, ich habe was bekommen von irgendjemand und ich gehe jetzt zurück zu dem und der verweigert die oder gibt mir nicht mehr zu, dass er das wirklich gemacht hat. Also jemand hat mir, was weiß ich, ich als Prüfungsausschussvorsitzender habe ihnen eine Mail geschrieben, dass irgendeine Leistung anerkannt wird. Und dann wollen sie das tatsächlich irgendwie einbuchen und dann sage ich, nö, die Mail habe ich nie geschrieben und berufe mich auf die Tatsache, dass Mails ja jederzeit manipuliert werden können, sie die Mail eigentlich selber erzeugt haben könnten. Mache ich nicht, aber das wäre so ein Beispiel, wo es eben darum geht, jemand seine eigenen Taten sozusagen zurechenbar zu machen. In Multimedia im Netz gibt es jede Menge Dinge, wo wir das brauchen, also zum Beispiel im digitalen Rechtemanagement, wenn Sie solche Sachen haben wie einen Schlüssel, der übertragen wird, mit den Rechten, die der Schlüssel überträgt, sozusagen zu verbinden. Dann haben Sie dieses Packaging and Sealing. Wenn irgendwas bezahlt wird, ist natürlich wichtig, dass sich die Geschäftspartner identifizieren. Was wir auch noch anschauen werden, ist elektronisches Geld. Also alle Formen von elektronischem Geld arbeiten ganz stark mit kryptografischen Techniken. Und natürlich auch persönliche Daten, wenn man sicher gehen will, dass die nicht von jemand gelesen werden, den sie nichts angeht, dann ist auch die Kryptographie das sicherste Verfahren. Sie können ja zum Beispiel heutzutage mit Software auch Daten auf ihrer eigenen Festplatte mit kryptografischen Techniken so stark verschlüsseln, dass sie allerdings auch selber das nicht mehr entschlüsseln können, wenn sie ihr Passwort vergessen haben, aber eben auch sonst das nicht so einfach ist, daran wieder ranzukommen. Grob gesagt ist es so, wir haben einen Plaintext und einen Ciphertext und der Vorgang, den Plaintext in den Ciphertext zu verwandeln, heißt Encryption und den Plaintext wieder rauszukriegen, heißt Decryption. Und der Mensch, der die oder der Partner, der den Plaintext schickt, der heißt in der Regel Alice, weil das mit A angeht, und der es kriegt, heißt Bob, und weil mit B angeht, ist der Empfänger. Also A schickt was an B oder Alice schickt was an Bob. Und wie die anderen heißen, die in so einer Kommunikation eine Rolle spielen, da wird typischerweise ziemliche Kreativität gebraucht. Meistens versucht man dann, irgendwelche Namen zu finden, deren Anfangsbuchstabe irgendwie einen Sinn in der Konstellation hat. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt einen haben, der das abhört, einen Eavesdropper, dann könnte der, zu der oder die zum Beispiel Eve heißen. Also A und B sind ziemlich Standard und die anderen Partner, die heißen dann oft ganz originell. Ja, ich verwende jetzt einfach für den Plaintext den Buchstaben M und für Ciphertext C, bloß dass wir eine sozusagen eine Terminologie haben. Und Encryption ist eine Abbildung, die jetzt aus dem Plaintext den Ciphertext macht. Decryption ist natürlich was aus dem Ciphertext den Originaltext macht. Und es soll natürlich so sein, wenn ich eine Nachricht nehme, die verschlüssele und die dann wieder entschlüssele, dass ich dann die Originalnachricht habe. Das ist also keine komplizierte Mathematik bis dahin. Eine wichtige Idee dabei ist das sogenannte Kerckhoff-Prinzip. Man kann Verschlüsselung und Entschlüsselung dadurch betreiben, dass man die Algorithmen geheim hält. Das ist über lange Zeit betrieben worden. Das war zum Beispiel eine ganz wichtige Sache, also der Höhepunkt sozusagen der kryptografischen Entwicklung war im Zweiten Weltkrieg, als man militärische Nachrichten fern entschlüsselt hat. Da gibt es zum Beispiel diese deutsche Enigma-Maschine, Verschlüsselungsmaschine, und dass die geknackt wurde, ist ein ganz wesentlicher Punkt, denke ich, auch im Fortgang des Kriegs gewesen, und da war der Alan Turing ganz ernsthaft daran beteiligt zum Beispiel. Also das sind sozusagen die Ursprünge des Ganzen, und relativ gefährlich ist es, wenn man so eine Maschine, den Mechanismus der Maschine als das Geheimnis betrachtet, weil die ist eben in dem Moment, wo diese Maschine eben irgendwo mal bekannt ist, ist das gesamte Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsprinzip sozusagen nicht mehr zurückzuholen. In dem Moment, wo sie zusätzliche Schlüssel haben, was man damals auch schon gemacht hat, nämlich irgendwelche Code-Tabellen zum Beispiel, die man dann abhängig, sowas bei der Enigma, abhängig von irgendwelchen Zeiten und anderen Randbedingungen was einstellen muss an der Maschine, dass die verschlüsselt, dann ist das natürlich deutlich sicherer, weil die Code-Tabelle, da kann ich im Zweifelsfall, wenn die bekannt geworden ist, die widerrufen und durch eine neue ersetzen. Ja, also ich habe schon von Schlüsseln geredet. Es muss also Schlüssel geben, die bei der Verschlüsselung und Entschlüsselung mit reinkommen. Das ist sozusagen ein zusätzlicher Parameter bei dem Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsvorgang. So wie es vorher beschrieben wurde, wäre es praktisch nur die Maschine, nur der Algorithmus. Das haben wir gerade gesagt, den wir parametrisieren mit einem Schlüssel. Das heißt, es geht so an, dass wir also eine Verschlüsselung mit einem Schlüssel und der Nachricht haben und eine Entschlüsselung mit auch einem anderen Schlüssel möglicherweise, so dass wir die Originalnachricht kriegen. Und ein Spezialfall davon ist natürlich, dass diese beiden Schlüssel K1 und K2 gleich sind. Das muss aber überhaupt nicht der Fall sein. Es kann also der Entschlüsselungsschlüssel ein ganz anderer sein, als der bei der Verschlüsselung benutzt wurde. Ja, ich habe gesagt, man kann verschiedene Angriffe fahren, sozusagen gegen eine Verschlüsselung. Das eine ist, dass ich die sogenannte Ciphertext-Only-Attack, das heißt, ich will das Offensichtlichste, nämlich ich will den Text, der verschlüsselt wurde. Oder vielleicht auch die Schlüssel. Das gilt auch noch als eine Ciphertext-Only-Attack. Das Wichtige ist, ich habe nur den Ciphertext als Information. Also ich kenne nur das ist jetzt die militärische Situation, ich kenne nur den Text, der sozusagen der verschlüsselte Text übertragen wurde. Eine andere Sache, wenn ich den Plaintext kenne und den Ciphertext, an irgendeiner Stelle drangekommen bin, die Originalnachricht und die verschlüsselte Nachricht zu bekommen, dann habe ich natürlich viel mehr Informationen. Und diese sogenannte Known-Plaintext-Attack ist wesentlich leichter, weil ich dann natürlich viel mehr Möglichkeiten habe, den Schlüssel eventuell zu ermitteln. Die Chosen-Plaintext-Attack, ja, das ist so etwas Ähnliches, wie wir es vorher hatten mit den Angriffen auf Watermarking-Systeme. Wenn ich sage, jemand hat ein System, das das Wasserzeichen erkennt und kann beliebig variieren, und kann das Bild beliebig ändern und schauen, ist jetzt das Wasserzeichen noch da oder nicht. Das ist bei der Kryptographie genauso. Wenn ich also die Verschlüsselungsmaschine habe und mir den zu verschlüsselnden Text beliebig raussuchen kann und schauen kann, was kommt dann verschlüsselt raus, dann habe ich natürlich noch mehr Informationen. Das ist die Chosen Plaintext Attack. Und dann kann ich natürlich Moment, jetzt muss man aufpassen. Chosen Plaintext, ich kann schauen, was kommt beim Verschlüsseln raus. Dann kann ich das Gegenstück noch haben. Ich habe einen Entschlüsseler in der Hand und kann mir jetzt also verschiedene Ciphertexts, sozusagen verschiedene verschlüsselte Nachrichten konstruieren und eine, die ich habe, modifizieren und schauen, was dann bei der Entschlüsselung rauskommt. Was jetzt eine bisschen andere Kategorie ist, aber die grundsätzlich, wenn von Attacks die Rede ist, auch immer wieder probiert wird, ist diese sogenannte Brute Force Attack, die aber eigentlich bloß dann Sinn macht, wenn ich in diesem chosen Bereich sozusagen der Attacks bin, wenn ich zumindest die Schlüssel ausprobieren kann und einen Entschlüsselungsalgorithmus habe, dann kann ich natürlich mit einfach Aufzählen aller möglichen Schlüssel versuchen, so eine Verschlüsselung zu knacken. Das ist aber jetzt nicht sozusagen eine fünfte Kategorie zu den ersten vier. Die ersten vier sind systematisch aufgebaut. Die fünfte ist eigentlich was ganz anderes, aber passt jetzt gerade so gut zu der Terminologie. Ja, was macht man denn jetzt, wenn man verschlüsselt, ganz praktisch? Man muss grundsätzlich unterscheiden zwischen symmetrischen und asymmetrischen Verschlüsselungsalgorithmen und das haben wir vorher schon gesehen, was der Unterschied ist eigentlich. Wir haben ja gesagt, manchmal ist der Schlüssel K1 fürs Verschlüsseln, ein anderer mit Schlüssel K2 fürs Entschlüsseln. Das wäre ein asymmetrisches Verfahren. Wir haben hier ein symmetrisches Verfahren zuerst mal. Das heißt, es ist der gleiche Schlüssel beim Verschlüsseln und beim Entschlüsseln. Als Variante dessen kann es vielleicht sogar sein, dass die beiden Schlüssel de facto verschieden sind, dass ich aber den neuen Schlüssel aus dem ersten ausrechnen kann. Das würde man auch noch als symmetrisch bezeichnen. Also auf jeden Fall gehen wir jetzt mal davon aus, das ist der gleiche Schlüssel. Eine zweite Kategorisierung, die es gibt dabei, ist zwischen strombasierten Algorithmen, die Bit für Bit oder Byte für Byte sozusagen den Inhalt analysieren oder die einen ganzen Block von Informationen brauchen und die analysieren und verschlüsseln. Typischerweise arbeitet man in allermeisten Fällen mit Block-Algorithmen, die allerdings eine nicht allzu große Einheit verarbeiten, also was weiß ich, 64 Bits, wenn Sie das als Block haben, dann können Sie im Prinzip natürlich auch einen Strom, der fortlaufend gesendet wird, damit verschlüsseln. Ja, und der klassische Standard, wo wir jetzt auch schon so einen 64-Bit-Block-Standard haben, den Sie an ganz vielen Stellen in der Praxis auch immer nur finden, aber der doch gewisses Alter erreicht hat, schon recht betagt ist, ist der Data Encryption Standard, DES. Aber an dem kann man ganz gut sich vorstellen, was da passiert. Sie haben also 64-Bit und am Anfang und am Ende wird eine festgelegte Permutation dieser Bits gemacht und dann kommen 16 Runden, in denen diese 64 Bits sozusagen durcheinander gewürfelt werden. Das stammt von der US-Regierung aus 1977, baut auf eine Entwicklung von IBM, die Lucifer hieß, verwendet einen 56-Bit langen Schlüssel, und der Schlüssel kommt ja in dem Bild jetzt noch gar nicht vor, der geht nämlich in diese Runden der Verwürfelung ein. Und diese Verwürfelung, wenn Sie das anschauen, dort kommt eben dieses KI mit rein. Das heißt, was im Prinzip passiert in diesen Runden, wo dieses 64-Bit jeweils zur Verfügung stehen, ist, dass das in 2x32-Bit aufgeteilt wird. Der rechte Teil geht in die nächste Runde, in den linken Teil. Der linke Teil wird dann in einer XOR-Operation mit einer bestimmten Funktion verrechnet, die im Funktionsergebnis verrechnet, die aus dem rechten Teil zusammen mit dem Schlüssel ergibt. Und daraus kriegen wir den neuen rechten Teil. Und dieses F, diese geheimnisvolle Funktion, ist auch wieder eine, die Permutationen und Substitutionen macht. Ich will jetzt in die Details da gar nicht einsteigen. Das ist auch für uns nicht so furchtbar wichtig. Aber wir sollten zunächst mal sehen, was so ungefähr passiert. Und da am Ende werden 32-Bit-Swap gemacht. Das heißt, es werden die linke und die rechte Hälfte einfach nochmal vertauscht, bevor die endgültige Permutation da ausgerechnet wird. Also im Prinzip eine Folge von sozusagen Substitutionen und Permutationen der Bits, die auf verschiedenen Ebenen, in 16 verschiedenen Stufen, jeweils in einer ziemlich schwer nachvollziehbaren Art und Weise die Information aus dem Schlüssel mit einbeziehen. Einerseits komplex, andererseits ist der Algorithmus natürlich bekannt und kann dadurch programmiert werden. Das heißt, wenn ich einen Schlüssel habe und einen Ciphertext, dann kann ich natürlich jetzt wirklich auch die berühmte Chosen Ciphertext Attack fahren. Was schön ist an dem Algorithmus, er ist fürs Dekodieren und fürs Verschlüsseln identisch. Also ich muss keine zwei verschiedenen Algorithmen kennen. Ja, zu dem DES ist ein bisschen was zu erzählen. Wenn man nämlich diese Brute Force Attack fährt, nämlich dass man einfach alle Keys ausprobiert. Ja, die Keys haben 56 Bit und dann muss man natürlich 2 hoch 56 Permutationen ausprobieren. Das ist eine ganze Menge. Für 1977 ging man davon aus, dass das nicht zu knacken ist, dass man einfach das mit Brute Force nicht ausprobieren kann. Es ist tatsächlich aber so, dass der Algorithmus, und es geht auf seine Geschichte zurück, als IBM den Lucifer entwickelt hat, von vornherein schon den Algorithmus so entworfen hat, dass er gut in Hardware realisierbar ist. Also das sieht man ja auch an diesen XOR-Operationen, an diesen Vertauschen von Halbworten und so. Das geht natürlich alles sehr gut auf Hardware-Ebene zu realisieren. Und es war schon damals so, dass es immer hieß, im Prinzip ist das DES wahrscheinlich so entworfen worden, dass die amerikanische National Security Agency das gerade eben knacken kann mit spezieller Software. Also man glaubt, heutzutage können die das problemlos. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass das so ist. A few minutes, wahrscheinlich ist es inzwischen deutlich schneller. Also man gibt einen Beweis dafür. Man hat solche Challenges auch gemacht, also man hat Wettbewerbe gemacht, das DES zu knacken sozusagen, also eine verschlüsselte Nachricht, zu der den Plaintext und den Schlüssel zu finden. 1997 war es so, dass eine Nachricht nach 4 Monaten intensiver Arbeit entschlüsselt werden konnte. 2000 war es schon so, dass, das war das dritte Mal, so ein DES-Challenge gemacht wurde, dass ein Teilnehmer namens Distributed.net in 22 Stunden das den Schlüssel und den Plaintext hatte, und zwar durch ein Verfahren, das durch verteiltes Rechnen im Internet 100.000 PCs, die im Prinzip das, glaube ich, als Screensaver bloß nebenher laufen hatten, in Zeit, in der sie sonst nichts tun sollten, eben die Zeit darauf verwendet haben. Damit kommt man mit dieser super massiv parallelen Verarbeitung auf eine sehr hohe Zahl von Schlüssel, die sozusagen pro Sekunde ausgerechnet werden. Also die in der Konfiguration haben die behauptet, dass sie 240 Milliarden Schlüssel pro Sekunde ausprobieren können, und damit wird natürlich so eine Zahl wie diese 2 hoch 56 dann doch erreichbar. Also das ist zunächst mal so, DES ist insofern schon Vergangenheit, weil es kein Problem ist, das war 2000, wir sind jetzt 9 Jahre später, überhaupt kein Problem mehr ist, das zu knacken. Der praktische Ausweg ist, dass man nun DES eben nicht einmal anwendet, sondern dreimal, aber ist auch so ein bisschen, ist nicht wirklich weit verbreitet. Es wird in Geräten auch immer noch und in Software immer noch DES an manchen Stellen benutzt, was möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass eben die US-Regierung und generell die Regierungen weltweit vor dem Problem stehen, dass wirklich nicht zu entschlüsselnde Verschlüsselungsverfahren ja auch ein Sicherheitsproblem darstellen. Das ist ja immer die Geschichte in den Telekommunikationsgesetzen, dass das Recht für Sicherheitsbehörden letztlich abhören zu können, zumindest politisch schon ein sehr hoher Wert ist. Weil einfach zu sagen, darauf wollen wir komplett verzichten, ist auch nicht so einfach. Andererseits fürchte ich, sind wir jetzt in einer Situation, dass beliebig starke Verschlüsselungsverfahren öffentlich verfügbar sind. Das heißt, man kommt der ganzen Sache nicht mehr wirklich aus. Was man sehen muss, ist Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsverfahren. Damit sind wir im Bereich der Waffentechnologie. Das heißt, es wird von den US-Behörden auch ganz stark verfolgt, welche Algorithmen an welcher Stelle verfügbar sind. Es ist ein bisschen besser geworden, aber im Prinzip bestehen immer noch Ausfuhrbeschränkungen für zum Beispiel Softwarebetriebssysteme, die starke Verschlüsselungsverfahren haben und aus den USA ausgeführt werden, weil das wie eine wie im Waffenexport behandelt wird. Ja, jetzt gibt es natürlich von dem DES ausgehend Versuche, da ein Stückchen weiterzukommen. Und ein Ansatz zum Beispiel ist dieses IDEA, das letztlich von der ETH Zürich stammt, das ein deutlich stärkerer Algorithmus ist, der auch gegen bestimmte Spezialangriffe, indem man nämlich sozusagen den Schlüssel, die Nachricht nur minimal modifiziert und dann sozusagen das Verhalten vergleicht und daraus versucht, Rückschlüsse auf den Schlüssel zu bekommen. dagegen auch noch deutlich besser geschützt ist und auch so ein Blockverschlüsselungsverfahren mit 64 Bit, also im Prinzip ähnlich wie das DES, aber mit einer Schlüssellänge von 128 Bit. Das war eigentlich so das Kernargument, warum schon als DES eingeführt wurde, immer so ein bisschen gestritten wurde, warum denn gerade 56 Bit, das ist ja auch irgendwie eine verdächtige Zahl, warum nimmt man dann nicht wenigstens 64 oder gleich 128? So 64 wäre ganz einfach gewesen im Algorithmus und 128 ist auch nicht so schwer einzubauen. Und natürlich 2 hoch 128, das ist natürlich eine komplett andere Größenordnung, von der wir da reden. Der IDEA hat auch den Vorteil, dass der in Software gut zu realisieren ist, nicht so sehr auf die Hardware ausgelegt ist, dass er schneller als Algorithmus ist. Und der arbeitet nicht bloß noch mit dem, nicht bloß mit dem XOR, sondern auch noch mit anderen Operationen, die aber auch schnell auf Bitwort-Ebene zu realisieren sind. Addition, Modulo 2 hoch 16, also im Prinzip halt einfach Addition und auch eine Multiplikation. Diese Modulos, die werden wir noch des Öfteren treffen an verschiedenen Stellen. Und der kann man sagen, also der IDEA-Algorithmus, der ist schon einer, der also auch heute extrem schwer zu knacken ist. Der Industriestandard, der in dem Bereich sich entwickelt hat, ist dieses AES und das war vorher ja schon ein paar Mal aufgetaucht. Und darum sage ich, man kann eigentlich diese DRM-Systeme nicht ganz verstehen, wenn man nicht ein bisschen was wenigstens über diese Verschlüsselungsverfahren kennt. AES 128 kam da mal, dass das zum Beispiel bei den Kinofilmen benutzt wird, die digital verbreitet werden. Das ist ein Standard, der auch von den USA entwickelt wurde, also vom NIST, von dem Nationalen Standard- und Technologieinstitut. Und die haben 97 sozusagen einen Nachfolger für das DES ausgeschrieben. Und das sollte ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren sein, das öffentlich bekannt ist, bei dem es also keine Urheber- und Patentrechte drauf gibt, was bei dem IDEA zum Beispiel nicht so war, da gibt es ja Patentrechte von der Firma drauf, und der mit Schlüsseln von 128, 192 und 256 Bits arbeitet. Und da gab es dann Einreichungen und letztlich aus den Einreichungen sind 5 ausgewählt worden, die alle auch im Netz natürlich dokumentiert sind und über die brauchen wir jetzt im Detail reden. Letztlich ist einer davon, nämlich der Rheindahl-Algorithmus, als AES ausgewählt worden. Und der Rheindahl-Algorithmus, der stammt von 2 belgischen Mathematikern, heißt nach ihren Namen Vincent Reimen und John Dahlen. Und der funktioniert von der Grundidee her immer noch so ähnlich wie das DES. Der variiert die Anzahl der Runden, je nachdem, welchen Schlüssel und wie groß der Block ist. Die Blockgröße ist da auch variabel. Und sie haben eine Reihe von Operationen statt dem XOR, nämlich Substitutionen, solche Shifts. Also sie haben eine Matrix-Repräsentation, in der sie Zeilen shiften können oder in der sie Spalten miteinander rekombinieren können über so eine polynomiale Funktion. Was noch deutlich komplexer ist natürlich, aber algorithmisch auch nicht so kompliziert. Dort oben war schon RC6 gestanden, also diese RC-Algorithmen sind auch öffentlich bekannt und verfügbar und da gibt es auch mit RC4 und RC6 gibt's symmetrische Verschlüsselungsalgorithmen, die man benutzen kann und die auch eine sehr hohe Verschlüsselungsstärke erreichen. Das heißt, man hat inzwischen eine ganze Reihe von sehr starken symmetrischen Verschlüsselungsverfahren. Trotzdem ist man nicht ganz zufrieden damit und verwendet auch asymmetrische Verschlüsselungsverfahren. Das war eigentlich ein ganz wichtiger Schritt. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als das eingeführt wurde. Und anfangs war das eigentlich verwirrend, warum man sowas macht. Aber es ist eine sehr clevere Idee. Also ein Problem mit den symmetrischen Verschlüsselungsverfahren ist, dass natürlich der Verschlüsselnde und der Entschlüsselnde ein gemeinsames Geheimnis haben müssen, nämlich diesen Schlüssel. Und wenn Sie jetzt diese 128 Bit anschauen, gut, die kann man natürlich als hexadezimal kodieren, aber das ist eine ganz schön lange Reihe von Ziffern, die da steht. Und die muss ich irgendwie übertragen. Es ist tatsächlich so, an manchen Stellen finden Sie das auch noch bei sehr vertrauenswürdigen Anwendungen oder sehr hohem Vertrauensanspruch ausgestatteten Anwendungen, zum Beispiel im Bankbereich, dass sie einen Schlüssel, einen ziemlich langen Schlüssel, eben eine Kette von hexadezimalen Ziffern mit der Post zugesendet kriegen und die dann mühsam wieder eintippen müssen. So ein bisschen kennen Sie es aus der WLAN-Sicherheit. Da ist es ja auch so, dass Sie die Schlüssel eben irgendwo sozusagen auf Papier, auf einem Aufkleber oder in einem Brief kriegen und eingeben müssen. Dort wird natürlich auch so ein Verfahren benutzt, das ist symmetrische Verschlüsselung. Aber das heißt natürlich, dass ich diesen Schlüssel irgendwie auf einem anderen Weg, auf einem nicht elektronischen Weg übertrage. Das ist das, was hier mit Offline Transportation steht. Wenn ich den elektronisch übertragen will, dann muss ich schon wieder sehr großen Aufwand betreiben, um das sicherzustellen, dass diese Übertragung des Schlüssels nicht irgendwo kompromittiert wird. Und 1976 gab es eine sehr interessante Idee von zwei Mathematikern, Diffie und Hellman, nämlich es gibt Verfahren, bei denen ich zwei Schlüssel benutze und einer davon ist geheim, einer davon ist öffentlich. Und dann haben wir ein sogenanntes Public-Key-Kryptosystem. Wenn ich was verschlüsseln will, dann nehme ich den, sozusagen gehe ich zu diesem Empfänger und kann von dessen Webseite zum Beispiel oder von irgendeiner anderen öffentlichen Infrastruktur mir seinen öffentlichen Schlüssel besorgen. Ich kenne den, denn der ist, wie der Name sagt, öffentlich. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt bei unserer Web, beim letzten Webumbau noch erhalten geblieben ist. Ich hatte eine Zeit lang auf meiner Webseite auch einen öffentlichen Schlüssel für mich, für geschützte Übertragungen, einfach auf der Webseite stehen. So, wenn man jetzt mir was schicken will, dann muss man meinen öffentlichen Schlüssel sich runterladen, von der Webseite zum Beispiel, und die Verschlüsselung damit machen. Das heißt, ich verwende die Private Key Verschlüsselung für die Nachricht, kriege einen Ciphertext. Das Ganze wird dann an mich geschickt, hoffentlich, und ich habe einen privaten Schlüssel, einen wirklich geheimen Schlüssel, den ich sonst niemand sage, und der private und der öffentliche Schlüssel passen zusammen, sodass ich das dekodieren kann. Das heißt, ich muss jetzt einen öffentlichen Schlüssel bekannt geben, der natürlich so gemacht sein soll, dass er genau mit dem privaten Schlüssel zusammenpasst, die zusammenarbeiten, dass die Dekodierung funktioniert, dass man aber aus dem öffentlichen Schlüssel den privaten Schlüssel natürlich nicht irgendwie ermitteln kann. Und das geht mathematisch eigentlich ganz gut, weil es bestimmte mathematische Funktionen gibt, die man in einer Richtung berechnen kann, für die aber die Umkehrrichtung extrem schwierig zu berechnen ist. Also zum Beispiel, wenn Sie zwei Primzahlen haben und die miteinander multiplizieren, dann kommen Sie wieder auf eine Zahl. Die aber zu zerlegen in die zwei Primzahlen, aus der das stammt, da brauchen Sie eine Primfaktorenzerlegung von großen Zahlen und das ist extrem schwierig. Das ist also eine Idee, mit der man sowas machen kann. Und das bekannteste Verfahren in dem Bereich ist RSA. Da habe ich jetzt ein bisschen, also nicht viel von der Mathematik dahinter aufgeschrieben, weil das einfach doch erstaunlich einfach ist für so ein weit verbreitetes Verfahren. RSA heißt es nach diesen Herrschaften, die das entwickelt haben, Rivest, Charmier und Edelman vom MIT. Übrigens, der Ronald Rivest, der steht vorne auch an manchen Stellen sozusagen implizit da, wenn es irgendwie RC4 oder RC6 heißt. Das sind Algorithmen, die von dem Ronald Rivest stammen, alle. Ja, also der ist in dem RSA beteiligt gewesen. Und die Idee, so ein Public Secret Key Pair zu erzeugen, das heißt einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel, die zusammen funktionieren, ist, dass ich zwei große Primzahlen nehme und die zunächst mal schlicht miteinander multipliziere. Dann kriege ich also P und Q, seine Primzahlen sein, kriege ich ein N. Und dass ich mir dann eine Zahl suche, die kleiner ist als N und die teilerfremd ist zu dem Ausdruck Pi minus 1 mal Q minus 1, also von den beiden Primzahlen jeweils 1 abgezogen, multipliziert, was man dann als Phi bezeichnet. Dieses N, das wir vorher als Multiprodukt rausgekriegt haben, das E, das man da ausgewählt hat, das ist zunächst mal der öffentliche Schlüssel. Und jetzt brauche ich natürlich den privaten Schlüssel auch dazu. Und dazu muss ich ein D ausrechnen, das in einem gewissen Sinn das Inverse von dem E ist. Nämlich, es muss so sein, dass das Modulo der Zahl Phi das Produkt von E und D gleich 1 ist. Das wird man gleich sehen am konkreten Beispiel, was das heißt. Aber es ist jetzt keine so richtig komplizierte Mathematik, die dahinter steckt. Und damit habe ich das D, also meinen geheimen Schlüssel. Und dann ist meine Verschlüsselung und Entschlüsselung schon einfach. Ich habe die Nachricht, ich nehme die Nachricht hoch E und muss das Ganze natürlich, weil da sehr große Zahlen rauskommen würden, die Nachricht wird als Zahl einfach aufgefasst, als Binärzahl sozusagen, damit da sehr große Zahlen rauskommen würden, muss ich natürlich darauf achten, dass das in einem bestimmten Bereich bleibt. Das heißt, ich mache das Modulo N und die Entschlüsselung mache ich mit C hoch D Modulo N. Das ist auch Verschlüsselung, Entschlüsselungsverfahren, technisch komplett identisch, das ist der gleiche Algorithmus, wenn ich mal das D und das E habe. Wenn Sie da ein Beispiel suchen, ich habe mir eins gesucht und habe das jetzt auch nochmal auf der Folie wiedergegeben, dann wird das, denke ich, viel klarer, was jetzt in den Formeln stand. Also ich nehme zwei Primzahlen und berechne den Modulus. Naja, nehmen wir mal die Primzahlen 11 und 13 und berechnen die Summe, das Produkt, das ist 143. Also so einfach ist es natürlich nicht. Das sind viel größere Zahlen, mit denen wir es zu tun haben. Zwei richtig große Primzahlen. Aber jetzt, damit wir beim Beispiel durchblicken, reicht das ja auch. Dann ist der nächste Schritt, so ein E zu wählen, das also teilerfremd zu P minus 1 mal Q minus 1 ist, also teilerfremd zu 120. Das könnte umständlich sein, war also ein Schritt, wo man vorher gesagt hat, was soll denn das? Das macht man in der Praxis ganz einfach dadurch, dass man eben eine Primzahl nimmt, die ist garantiert teilerfremd zu allem, und Primzahlen, die groß sind, von denen man sicher ist, dass sie Primzahlen sind, kann man zum Beispiel mit den Fermat-Primzahlen erzeugen. Und da gibt es ja eine ganze Reihe, insbesondere ist die 65.537 ist eine bekannte, doch schon ziemlich große Primzahl, die sich in vielen Fällen eignet. Die muss man auch nicht geheim halten, welche man da genommen hat. Man kann im Prinzip jede Primzahl nehmen oder auch jede Zahl, die eben teilerfremd zu diesem Phi ist. Ja, dann habe ich jetzt meinen Schlüssel schon. Ich habe nämlich die 143, das ist praktisch das Produkt meiner Primzahlen, und noch diese Zahl 23, die jetzt eben eine Primzahl ist. Das hätte natürlich jetzt auch, in meinem Fall, was war das, kleiner n. Ich hätte natürlich genauso gut die 17 nehmen können, das wäre genauso möglich. Also eine der Primzahlen, die kleiner ist als n. Aber ich habe jetzt mal die 23 genommen, das ist auch eine Fermat-Primzahl. So, jetzt muss ich noch dieses D ausrechnen und das, da kann man den euklidischen Algorithmus benutzen, den Sie irgendwann mal in der Schule gelernt haben, über den ich jetzt auch nicht reden will. Ich habe vorher gesagt, E mal D soll gleich 1 sein, modulo Phi, das heißt genau genommen, wenn ich jetzt das 1 auf die andere Seite bringe, ED minus 1 soll also ein ganzzahliges Vielfaches von Phi sein. Das E haben wir als die 23, unsere Primzahl, mal D minus 1 ist also ein Vielfaches von 120. Und dann kann ich eben mit einer Variante dieses euklidischen Algorithmus ausrechnen, dass das D ein mögliches D dafür 47 ist. Dann habe ich nämlich bei 9 mal 120 geht die Gleichung auf. Und damit kriege ich hier meinen Schlüssel, meinen privaten Schlüssel. Und jemand, der die 143, insbesondere die 23 kennt, der hat keine Chance, diese 47 wirklich auszurechnen. Er müsste im Prinzip, um das tun zu können, die Primzahlzerlegung von der 143 können. Dann täte er sich leichter, aber die Primzahlzerlegung ist algorithmisch extrem schwer. Da steckt diese Trapdoor-Funktion drin. Ja, und wenn ich jetzt verschlüssele, dann mache ich, sagen wir, die Nachricht ist jetzt in dem Fall einfach eine Zahl, 7. Dann rechne ich also 7 hoch 23, weil das ist unser privater Schlüssel, unser öffentlicher Schlüssel, Entschuldigung, und das ganze Modulo n haben wir gesagt, Modulo 143, und dann kommen wir also auf 2. Und wenn wir es wieder entschlüsseln, dann nehmen wir also unsere 2 und nehmen die hoch d, was war d wieder, das war das 47, also 2 hoch 47, Modulo 143, und kommen wieder auf die 7. Also mathematisch eigentlich erstaunlich simpel. Pragmatische Seiten davon, also man kann verschieden große Schlüssel benutzen, zum Beispiel 1024 Bits. Ein großes Problem ist, wenn Sie anschauen, wie der Algorithmus funktioniert, dass das Ver- und Entschlüsseln beides mit der Exponentialfunktion gearbeitet hat. Das heißt, das ist schwierig zu berechnen vergleichsweise, es ist einfach aufwendig auszurechnen. Das bedeutet viele Multiplikationen und gibt es zwar Möglichkeit, das zu beschleunigen, aber trotzdem ist es einfach sehr aufwendig. Das heißt, in der Praxis ist sind die symmetrischen Verschlüsselungsverfahren einfach erheblich schneller als die asymmetrischen. Das heißt, diese asymmetrischen haben zwar den großen Vorteil, dass ich den Schlüssel nicht transportieren muss, aber sie sind eigentlich nicht realistisch für große Datenmengen. Da will man lieber ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren. Dann ist es natürlich so, dass prinzipiell sollte irgendjemand ein geschicktes Verfahren finden, mit dem man Primzahlenfaktorisierung für große Zahlen effektiv hinbekommt, dann wird es gefährlich. Also da sieht man schon, dass also möglicherweise Dinge, die aus ganz Grundlagenüberlegungen der Mathematik stammen, sich dann da plötzlich auswirken können. Ja, was man in der Praxis macht, ist, dass man eine Mischung asymmetrischen und asymmetrischen Kryptosystemen macht. Das heißt, man verwendet einen symmetrischen Schlüssel und zum Beispiel AES, also ein aktuelles State-of-the-Art-Verschlüsselungsverfahren, und dann nehme ich diesen symmetrischen Schlüssel und verschlüssele den wieder mit einem asymmetrischen Schlüsselverfahren. Und mit dem asymmetrischen Schlüsselverfahren kann ich den Schlüssel übertragen, den ich dann später benutze, um große Datenmengen mit dem symmetrischen Verfahren zu ver- und entschlüsseln. Und damit habe ich eigentlich eine sehr schöne Kombination, die für die Praxis auch ausreicht. Sozusagen, wenn die Kommunikation etabliert wird zwischen zwei Partnern, dann muss zuerst mal über einen öffentlichen Schlüssel, den deine Partner publiziert, überhaupt einen Kommunikationskanal hergestellt werden. Und über den übertrage ich aber dann zunächst mal nur einen weiteren Schlüssel, der dann in der Folge für symmetrische Verschlüsselung der Restkommunikation benutzt wird. Das ist standardmäßig an vielen Stellen heutzutage im Einsatz. Also wenn Sie so SSL zum Beispiel im Internet anschauen, also HTTPS, wenn Sie irgendwo eine Webseite finden, da laufen genau diese Verfahren, dass eben zunächst mal der Schlüssel über asymmetrische Verschlüsselung übertragen wird. Ja, das ist also zunächst mal die Idee, wie das überhaupt funktioniert. Jetzt kann man damit aber noch ein paar andere Sachen anfangen, die interessant sind. Das eine ist, wir haben ja gesagt, Authentifizierung, also sozusagen festzustellen, dass eine Nachricht von einem bestimmten Benutzer stammt, ist ja auch ein Problem, das wir haben. Und da sind die asymmetrischen Kryptosysteme auch ausgesprochen interessant. Wobei man natürlich sagen muss, dass diese Nachricht von dem stammt, das kann ich natürlich jetzt nicht machen, indem ich bloß wie beim Brief eine Unterschrift drunter setze, weil diese Unterschrift ist beim digitalen Dokument ja sehr leicht zu trennen von dem Originaldokument. Ich muss natürlich dafür sorgen, dass diese Unterschrift sich wirklich auf das Dokument bezieht. Das heißt, im Prinzip bedeutet digitales Signieren, das Gesamtdokument zu nehmen und daraus was auszurechnen, was sozusagen nur der ausrechnen kann, der Urheber der Nachricht ist. Das ist also so etwas Ähnliches wie Verschlüsselung. Und interessant ist es, dass manche asymmetrische Kryptosysteme dafür optimal geeignet sind, gerade der RSA-Algorithmus. Da haben wir ja gesehen, dass die Verschlüsselung und Entschlüsselung das gleiche Verfahren sind. Und da gilt nämlich nicht nur die Gleichung, die wir vorher hatten, also Secret, wenn ich eine Nachricht habe mit dem Public Key verschlüssele und dann mit dem Secret Key entschlüssele, dass ich es bekomme, sondern auch, wenn ich eine Nachricht nehme und die mit dem Secret Key verschlüssele, mit meinem Privatgeheimnis, und jemand anders entschlüsselt die mit meinem öffentlichen Schlüssel, dann komme ich auch wieder auf die Nachricht. Und das ist natürlich eine ganz simple Technik. Ich kann nämlich eine Nachricht mit meinem privaten Schlüssel, den ich ohnehin haben muss, verschlüsseln, übertragen. Damit kann zunächst mal nur dann jemand was anfangen, wenn er sich meinen öffentlichen Schlüssel beschafft. Das ist aber nicht so schwer, gibt es auf meiner Webseite. Und damit entschlüsselt, dann kann er die Nachricht lesen und weiß, dass die Nachricht von mir gewesen sein muss, weil die sozusagen nur deswegen entschlüsselbar war, weil sie mit meinem privaten Schlüssel verschlüsselt wurde. Damit ist natürlich das immer noch für jeden lesbar, aber das kann ja sehr wohl der Zweck sein. Es ist, was damit sichergestellt wird, es stammt von mir oder zumindest es stammt von dem, der den Secret Key, den Private Key hatte. Also nochmal ganz, ganz konkret hier, die Alice will wieder was an den Bob schicken, sodass die Nachricht eben erhalten bleibt und dass es wirklich von ihr ist. Dann nimmt die eben ihr D, ihren privaten Schlüssel, rechnet das M hoch D modulo N aus, was eigentlich die Entschlüsselung von RSA ist, und schickt an den Bob im Idealfall die Nachricht, nachdem die ja sowieso öffentlich ist, und diesen Schlüssel und dieses S dazu. Und der Bob kann jetzt den S nehmen, das ist das, was errechnet wurde, die Verschlüsselung sozusagen, und wendet wieder den RSA-Algorithmus an, kann sich den öffentlichen Schlüssel von der Alice ja besorgen und kriegt ein M raus, und wenn er dieses M jetzt noch mit dem Original-M vergleicht, das die Alice geschickt hat, dann ist er sich ganz sicher, dass das von Alice stammt und dass es die Nachricht ist, die Alice geschickt hat. Ja, da gibt es also jede Menge andere Standards, über die ich jetzt nicht reden will, aber die Grundidee, denke ich, wie digitale Signatur funktioniert, sollte damit schon klar sein. Jetzt habe ich von Fingerprints vorher schon mal gesprochen und dass da eine andere Bedeutung gibt, das kommt jetzt hier so ein bisschen rein. Man spricht auch von Message Digesting oder Hashing, wo wir eine Nachricht nicht wirklich eigentlich verschlüsseln wollen, sondern eigentlich bloß sicherstellen wollen, dass die Nachricht unverändert bleibt, dass die Nachricht die Originalnachricht ist. Kommt auch sehr oft vor, ist also bei Mediendaten natürlich genauso vorstellbar, dass ein Künstler sicherstellen will, dass der Empfänger eine nicht modifizierte Version seines Produkts hat. Oder bei Software ist es am allerwichtigsten eigentlich, wenn Sie sich Software aus dem Internet laden, wollen Sie natürlich sicherstellen, dass das die Software ist, die der Produzent der Software irgendwie ins Netz produziert hat und nicht Software, die irgendjemand modifiziert hat, indem zum Beispiel Viren da irgendwie eingebaut sind. Also muss ich irgendwie rauskriegen, ist das denn die Nachricht? Und dafür gibt es die Möglichkeit, gibt es eine Reihe von Funktionen, die da ganz hilfreich sind, nämlich Hash-Funktionen. Die kennen Sie vielleicht auch aus Suchalgorithmen, die Technik der Hash-Funktionen. Da werde ich aus einer relativ langen Information, in dem Fall aus einer langen Nachricht, einen vergleichsweise kurzen Code berechnen. Also eine Zahl, die jetzt für ein ganzes Musikstück oder ein ganzes Stück ausführbaren Software-Code, Executable-Code, einen relativ kurzen Text oder eine kurze Bitsequenz umfasst. Es muss so sein, dass es schwierig ist, aus dem Code die Nachricht zu kriegen. Und es muss natürlich auch so sein, dass es sehr schwierig ist, dass zwei Nachrichten, zwei von den langen Nachrichten, wirklich den gleichen Hashcode haben. Also wenn ich an der langen Nachricht was verändere, dass sich dann der Hashcode eben auch dramatisch verändert. Und davon gibt es auch wieder eine ganze Reihe von Beispielen, also zum Beispiel MD5 von dem Ron Rivest auch, oder der Secure Hash Algorithmus, der ein US-Standard ist, die nun sehr elegant sind, wenn ich eine Nachricht sozusagen authentifizieren will. Jetzt kann ich nämlich beides kombinieren, die digitale Signatur von vorne und diesen Extrakt quasi aus der Nachricht. Ich rechne zuerst mal diesen Digest aus, also diesen Hashcode der Nachricht und signiere nur den, weil der natürlich wesentlich kürzer und einfacher ist und habe damit aber indirekt sozusagen die Originalnachricht authentifiziert. Aber wie gesagt, diese Hashing-Algorithmen kann man für verschiedene andere Dinge auch benutzen. Zum Beispiel, wenn vorher von Fingerprinting die Rede war, das mit einer Datenbank abgleicht. Ich kann natürlich genauso mit solchen Hashing-Algorithmen zum Beispiel die Identität einer Musikdatei festhalten, in der Datenbank dann eben dazu Rechte oder was auch immer, Meta-Information festhalten. So, jetzt haben wir also eine ganze Reihe über öffentliche und private Schlüssel, über zwei Verwendungszwecke, nämlich einerseits natürlich die ganz einfache Verschlüsselung, andererseits die Authentifizierung. Wir hatten auch noch den Fall, dass man das ein bisschen einfacher machen kann, indem man Nachrichten-Hashes berechnet. Aber ein bisschen ein Problem ist natürlich, wie denn überhaupt die Vertrauenswürdigkeit des gesamten Systems sichergestellt wird. Wer erzeugt denn eigentlich so einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel? Also das Problem, was bis jetzt, in dem, was wir bis jetzt diskutiert haben, noch ein sehr schwacher Punkt ist, irgendwann erzeugt mal irgendjemand dieses Paar, privater und öffentlicher Schlüssel. Und jetzt könnte natürlich irgendeiner hergehen und einen privaten und öffentlichen Schlüssel erzeugen, der zunächst mal neu ist, und diesen öffentlichen Schlüssel, zu dem er den privaten Schlüssel ja hat, irgendwo veröffentlichen an einer Stelle, wo er behauptet, das ist mein, das bin ich. Ja, der geht irgendwo hin, irgendein Verzeichnis oder versucht eine Webseite irgendwo aufzusetzen, die für das irgendwie glaubwürdig ist, dass die von mir ist, und setzt seinen erzeugten Public Key drauf und schreibt drauf, das ist der Public Key von Heinrich Hussmann, und kann dann, wenn er Nachrichten abfängt, die mit diesem Public Key an mich gerichtet werden, mit seinem Secret Key, weil er hatte den richtigen Secret Key dafür, das entschlüsseln. Das heißt, es kann ein Angreifer sich sozusagen in die Rolle einer anderen Person reinschwindeln, so tun, als wäre er der oder diejenige, und damit alle diese Verfahren aushebeln. Das heißt, ich brauche eine Vertrauensinfrastruktur, eine Trust-Structure, um sicherzustellen, dass ein öffentlicher Schlüssel sich wirklich auf die Person bezieht, von der ich glaube, dass die Person dahinter steht. Und dafür verlässt man sich immer auf dritte Parteien sozusagen, also nicht den Nachrichtensender und Empfänger, sondern noch einen weiteren. Typischerweise können das Einrichtungen sein, die der Staat hat, oder auch Banken zum Beispiel können das machen, weil Banken in der Regel Identitätschecks sehr ausführlich durchführen. Also eine Organisation, bei der sowas im Prinzip, ja, der indirekt bei uns sehr viel beiträgt, ist die Post zum Beispiel mit dem Postident-Verfahren, wo man sozusagen meistens im Zusammenwirken dann noch mit einer weiteren Organisation, die den Schlüssel tatsächlich verwaltet, gibt es dann so eine Prozedur, dass man wirklich aufs Postamt geht, seinen Ausweis herzeigt, der überprüft die Identität wie an der Passkontrolle und stellt dann fest, gibt diese Information an die Stelle, die den Public Key verwaltet und sagt, das ist tatsächlich die Person, die zu diesem Schlüssel gehört. Das ist natürlich jetzt auch noch nicht ganz so einfach, weil man das jetzt wieder irgendwie elektronisch verwalten muss. Das heißt, diese Trusted Third Party, die macht sowas, dass sie ein Zertifikat ausstellt. Das Zertifikat, das kennen Sie ja dauernd, wenn Sie zum Beispiel auf bestimmte Webseiten hier der Rechnerbetriebsgruppe zugreifen, wenn man gejammert wird, dass da irgendwelche Zertifikate nicht da sind. Da geht es genau um diesen Punkt, dass Verschlüsselung benutzt wird und das Zertifikat einer Trusted Third Party fehlt, dass diese dieses Vertrauen etabliert. Dazu muss die Identität des Benutzers da drin stehen, der private Key und vielleicht noch Gültigkeit und so weiter und auch wer es ausgestellt hat. Aber das Ganze muss eben natürlich als ein Paket zusammengestellt werden, dass es nicht voneinander trennbar ist, dass die Identität mit dem Key verbunden ist. Und es muss klar sein, wer das ausgestellt hat, nämlich die Trusted Third Party. Das heißt, was da passiert ist, dass dieses Zertifikat als ein großer Datenblock zusammengestellt wird und so wie vorher gesehen signiert wird, also sprich mit dem privaten Schlüssel verschlüsselt, und zwar mit dem privaten Schlüssel dieser Third Party, dieser Organisation, die nun eigentlich bloß Vertrauen in den Schlüssel herstellt. Also die benutzt das gleiche Verfahren wieder. Und der Trick ist, nachdem diese Organisation, zum Beispiel staatliche Organisation, jetzt ihren öffentlichen Schlüssel natürlich im Web bekannt machen kann, auch an anderen Stellen, kann sie dann die Zeitung drucken, ist es so, dass jeder überprüfen kann, ob ein Zertifikat tatsächlich von denen kommt. Und dann kann ich in bestimmte Software, zum Beispiel in Browser, ist das ganz gängig, die Zertifikate von bestimmten ganz wichtigen Autoritäten sozusagen, Trust-Autoritäten, mit einbauen, dass deren Zertifikate eben überprüft werden, ob die von denen stammen, weil ich kenne ja deren öffentlichen Schlüssel und kann damit, wenn die den ihren privaten Schlüssel benutzt haben, feststellen, ob das richtig ist. Das heißt, wir haben jetzt solche Certification Authorities, also Autoritäten, die Zertifikate ausstellen, diese Trusted Third Parties. Und idealerweise, wenn das System wirklich gut funktioniert, was aber in der Praxis jetzt nicht so ganz so umgesetzt ist, gibt es eine sozusagen Wurzel Certification Authority und jede Menge andere Certification Authorities, die sich bei der registrieren. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel in Deutschland und in den USA eine Certification Authority, die beide bei einer Root Certification Authority registriert sind und die Root-Organisation stellt Zertifikate für diesen beiden Authorities aus und die Alice sitzt zum Beispiel in Deutschland und der Bob in den USA und die gehen zu ihrer jeweils lokalen Authority und kriegen davon wieder Zertifikate für ihre öffentlichen Schlüssel. Dann kann ich natürlich diese Zertifikate auch an der Nachricht anhängen. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich eine Nachricht übertrage, kann ich gleich sozusagen meinen öffentlichen Schlüssel mit dazu tun. Der ist dann signiert von der Certification Authority 1 und kann dann das Zertifikat sozusagen, das Schlüssel enthält, das wieder signiert ist von der Root Certification Authority eben, noch vorne dranhängen. Das heißt, ich habe den ganzen Pfad von, wer ist das jetzt, Alice, von Alice zur Root, alle Certification Authorities, das könnte auch ein tieferer Baum sein, habe ich vorne an der Nachricht die Zertifikate dran. Also im Prinzip habe ich jetzt eine Kette von Vertrauen aufgebaut, die hierarchisch sozusagen den Pfad in den Baum beschreibt, wo alles letztlich daran hängt, dass diese Root Certification Authority eben bekannt ist und dass man deren öffentlichen Schlüssel kennt. Und im Prinzip ist es, ja gut, das habe ich gerade erklärt, kann jeder sozusagen dann eine Nachricht verifizieren, indem er eben die öffentliche Schlüssel seiner Certification Authority und den der Root benutzt. Ja, jetzt haben wir natürlich so ein Problem, dass wir diese Schlüssel auch irgendwie verwalten müssen, öffentliche Schlüssel. Man kann ja auf Webseiten schreiben, aber das ist vielleicht auch nicht ganz der ideale Standard. Deswegen gibt es so globale Datenbanken, in denen man Schlüssel ablegen kann. Ein Standard, der dafür benutzt wird, ist X509, der eigentlich aus einer ganz anderen Welt stammt, aus dem X500, was im Prinzip so eine Alternative fast zu den Internet-Namensstandards ist. Früher gab es sogar E-Mail-Adressen nach X500, also da gibt es zum Beispiel Country gleich Großbritannien, Organization, Common Name, und das sind so Paare aus Schlüsselworten und oder Abkürzungen für Schlüsselworte und Werten. Also in dieser X500-Welt gibt es eine Recommendation, X509, die nun das Datenformat für öffentliche Schlüssel festlegt, die am weitesten verbreitete, und dort gibt es eben über das X500 auch Identitäten, Namen, und das ist ein Standard, mit dem solche internationalen Datenbanken aufgebaut werden können. Bloß wenn Sie das X509 mal treffen, dass Sie so ein bisschen wissen, was das damit zu tun hat, weil es kommt ja eigentlich aus einer ganz anderen Welt. Jetzt ist es aber de facto so, dass es natürlich eine streng hierarchische Organisation voraussetzt, die nur in Grenzen funktioniert, weil jetzt zum Beispiel eben die Uni hier, wenn sie die Verbindung zu ihren Studenten vertrauenswürdig gestalten will, eben ein Zertifikat sich besorgen müsste von der Certification Authority, die selber wieder und so weiter registriert ist, bis man oben bei einer weltweiten Root Certification Authority ankommt. Und wie das so ist im realen Leben, kostet das dann meistens auch Geld und Aufwand. Deswegen wird das nur eingeschränkt gemacht. Es gibt aber ein Konzept, das auch noch nicht wirklich in voller Schönheit realisiert ist, aber es gibt ein Konzept, der zum Beispiel in den Systemen, die dort im öffentlichen Bereich üblich sind, also im Public Domain üblich sind, wie das Pretty Good Privacy und Verwandte davon, dass die Hierarchie sozusagen auflöst und ein Netz von Vertrauensbeziehungen an deren Stelle setzt. Das ist das Letzte, was ich Ihnen da erklären will. Das heißt, ich bin also hier der Gelbe und ich habe zwei Freunde, die sind hier rot, die kenne ich, mit denen habe ich viele Nachrichten ausgetauscht und deren Identität kenne ich, und da kann ich sozusagen sicher annehmen, dass die, oder sicherstellen, dass deren öffentliche Schlüssel mit der realen Identität übereinstimmen. Das heißt, ich quasi durch meine Vertrauensbeziehung zu den beiden gebe sozusagen einen gewissen Faktor an Vertrauen in die Identität dieser beiden roten Leute. Damit entsteht auch eine indirekte Vertrauensbeziehung natürlich zwischen den beiden, wenn die miteinander kommunizieren wollen. Jetzt ist es so, dass die natürlich selber wieder irgendwelche Vertrauensbeziehungen haben. Der kennt zum Beispiel hier den oben, den Bernie, und der hat auch wieder Freunde, zum Beispiel den Christian, damals wieder unser ABC-Spiel hier, und der kennt den Darren hier. So, jetzt haben wir hier eine lange Kette von direktem Vertrauen, und dadurch entsteht so ein ganzes Netz von indirektem Vertrauen, das ich jetzt natürlich unter anderem diesem Darren vertrauen werde und auch alle anderen in der Kette verbunden sind, sozusagen eine indirekte Vertrauensbeziehung miteinander haben. Und das bedeutet, letztlich zertifizieren sich die Leute gegenseitig, und ich kann als Benutzer sozusagen, welches Vertrauen setze ich in den Besitzer eines Schlüssels, dass der tatsächlich der ist, der das vorgibt zu sein. Das wird in PGP bzw. der GNU-Implementierung der gleichen Idee, im GPG, tatsächlich genutzt. Hat aber auch wieder einen kleinen Nachteil, und so klein ist er gar nicht, dass natürlich, damit das alles funktioniert, irgendwelche Datenbanken entstehen müssen, in denen die Identitäten der Leute und ihre Public Keys registriert sind und diese Vertrauensbeziehungen registriert sind. Das heißt, in diesen Datenbanken steht dann natürlich, dass der Ingo den Alan und den Everin als Freunde hat. Das stört vielleicht heutzutage niemand mehr, wenn man anschaut, was alles in Facebook und ähnlichen Dingen steht. Aber zunächst mal ist es eine Freigabe quasi von persönlichen Daten, von persönlichen Informationen in diese Datenbank, die nun die Vertrauensbeziehungen für die Schlüssel verwaltet. Insofern, es gibt eben nichts umsonst. Man hat dann keine zentralen Autoritäten mehr. Man hat eine gute Chance, dass wenn eine Identität von vielen Quellen bestätigt worden ist, dass die wirklich vertrauenswürdig ist. Aber man hat natürlich an der anderen Stelle jetzt sozusagen ein gewisses Datenschutzproblem, das dann in diesen großen Datenbanken entsteht. Ja, wenn ich jetzt am Schluss hier GPG erwähnt habe, das Ganze ist jetzt auch wieder mal keine akademische Spielerei, sondern es machen leider nur wenige. Sie können sich diese Software, die alles diese Dinge tut, signieren, Public Keys erzeugen, Private Keys erzeugen und so weiter und Zertifikate von Autoritäten verwalten. Die können Sie sich besorgen, das ist kein Problem, die kann man zum Beispiel beim Übertragen von Mails für alle gängigen Mail-Clients kann man das mit integrieren. Was komischerweise sehr, sehr selten benutzt wird, aber es ist praktisch nicht wirklich ein großes Problem. Aber das hat jetzt mit digitalen Medien nichts zu tun und Multimedia im Netz. Aber ich denke, ich habe schon klar gemacht, dass der Zusammenhang im gewissen Sinn besteht. Ja, ich denke, es reicht. Das nächste Thema ist natürlich nicht von dieser Art. Dieses Kryptographie-Kapitel war jetzt nur zur Abrundung dieses ganzen Bereichs Rechte-Management. Danke für heute.